wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann kannst du aus Versehen irgendjemand irgendwas kaputt machen. Nun, entweder einen Sachschaden oder einen Personenschaden oder es gibt auch noch was in der Mitte, das heißt dann ein Vermögensschaden. Beispielsweise kann dann jemand eigentlich, was er eigentlich machen wollte, Geld verdienen, dann nicht mehr Geld verdienen. Und um das abzudecken, also Schäden, die jemand anders entstehen, gibt es halt diese Haftpflichtversicherung. Ist ganz einfach. Durch das Fahren eines Autos entsteht jemandem irgendeine Art von Schaden. Dieser finanzielle Nachteil, der da entstanden ist, der wird dann von der Versicherung, was halt Haftpflicht ist, ausgeglichen. Und du kannst kein Auto zulassen, ohne nicht mindestens diese Haftpflichtversicherung zu haben.
Herzlich willkommen bei Financial Help. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Zudem erfährst du exklusiv, ob und wie ein Expeditionsmobil abzusichern ist. Und los geht's mit der heutigen Folge. Ja, wie ihr schon gehört habt in unserer Einleitung, geht's heute wieder um Absicherung. Hui! Und gleichzeitig um die coolste aller Absicherungen, nämlich um die Kfz-Versicherung. Aber aus aktuellem Anlass, weil der November ist immer der große Monat der Kfz-Versicherung. Und deswegen haben wir uns überlegt, gut, das machen wir doch einfach mal zur Folge. Es soll auch gar nicht groß ins Detail gehen, aber vielleicht so ein paar Basics zum Thema Kfz-Versicherung sind dann doch für den einen oder anderen ganz interessant, weil doch die gleichen Fragen jedes Jahr im November irgendwie aufkommen. Julian, Kfz-Versicherung, eins deiner Lieblingsthemen, oder?
Ja und nein, gleichzeitig. Also ich will das gar nicht so runterreden. Warum? Weil ich Autos mag und zu dem Thema Auto gehört halt nun mal dann das Thema Absichern auch. Und es macht auch Sinn, tatsächlich da eine Versicherung zu haben. Und das ist, wenn man so will, auch die einzige, mehr oder weniger einzige Pflichtversicherung, die es überhaupt gibt. Ansonsten kann man ja bei allen Themen immer überlegen, ist mir das wichtig, etwas abzusichern oder auch nicht? Und da gibt es wahrscheinlich auch nicht richtig oder falsch, sondern unterschiedliche Sichtweisen und Philosophien. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wenn jemand ein motorisiertes Fahrzeug hat, dann kann man damit auch schon, natürlich nicht absichtlich, aber es kann trotzdem passieren, ordentlichen Schaden ansetzen. Schaden verursachen heißt es, glaube ich, offiziell, sorry. Und das ist ganz gut, da auf jeden Fall abgesichert zu sein, und zwar für beide, für denjenigen, der es verursacht, genauso aber für denjenigen, der da den Schaden hat. Und deswegen macht das auf jeden Fall Sinn, auch mal ganz kurz über das Thema zu sprechen und einfach zu wissen, ja, was sollte man da berücksichtigen, wie funktioniert sowas. Bei mir war es tatsächlich so, als ich das erste Mal mit 18 direkt mein erstes Auto hatte, da hatte ich kaum eine Ahnung von der Versicherung und wäre, glaube ich, ganz happy gewesen, das ein oder andere einfach zu wissen. Und was ist überhaupt der Unterschied zwischen den Leistungsarten? Was sollte man berücksichtigen, und dann ist auch gut.
Gut, dann fangen wir doch gerade mal vorne an. Du hast gerade schon gesagt, es ist eine Pflicht, eine Kfz-Versicherung zu haben. Warum?
Ja, ich rude ein ganz, ganz kleines bisschen zurück. Ein Teil der Versicherung ist eine Pflicht, deswegen heißt sie sogar auch Haftpflicht. Warum ist das so? Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann kannst du aus Versehen irgendjemand irgendwas kaputt machen. Nun, entweder einen Sachschaden oder einen Personenschaden oder es gibt auch noch was in der Mitte, das heißt dann ein Vermögensschaden. Beispielsweise kann dann jemand eigentlich, was er eigentlich machen wollte, Geld verdienen, dann nicht mehr Geld verdienen. Und um das abzudecken, also Schäden, die jemand anders entstehen, gibt es halt diese Haftpflichtversicherung. Ist ganz einfach. Durch das Fahren eines Autos entsteht jemandem irgendeine Art von Schaden. Dieser finanzielle Nachteil, der da entstanden ist, der wird dann von der Versicherung, was halt Haftpflicht ist, ausgeglichen. Und du kannst kein Auto zulassen, ohne nicht mindestens diese Haftpflichtversicherung zu haben. Und auch vielleicht, da ruder ich auch wieder ein bisschen zurück, alles das, was wir jetzt erzählen, gilt natürlich speziell für Deutschland, wie sowieso in allen Folgen. Ich kann dir erzählen, hier in Südamerika, wo ich gerade bin, da ist das ein bisschen anders. Da haben ganz viele Fahrzeuge überhaupt gar keine Versicherung, was nicht so cool ist, wenn es mal einen Schaden gibt. Aber da können wir froh sein, dass in Deutschland das auf jeden Fall geregelt ist.
Ja, das ist dann wahrscheinlich von der Idee her ähnlich wie das Thema Krankenversicherung. Aber gut, jetzt hast du gerade schon gesagt, Haftpflicht ist also ein Pflichtbaustein, was ja impliziert, okay, es gibt offensichtlich noch weitere Bausteine. Welche sind das?
Es gibt noch zwei obendrauf. Das eine nennt sich Teilkaskoversicherung, das andere Vollkaskoversicherung, hat mit Sicherheit auch schon jeder gehört. Teilkaskoversicherung kannst du dir ganz einfach so vorstellen. Da geht es um Schäden, die nicht einem anderen zugefügt worden sind, sondern die dir entstanden sind, aber die nicht eigenverantwortlich passiert sind, also die du selber nicht verschuldest, also zum Beispiel Diebstahl oder Glasbruch, also klassischer Glasbruchschaden ist zum Beispiel so ein Steinschlag in der Windschutzscheibe, Feuer, also Brand oder Explosion, Wildschäden, du hast aus Versehen irgendein Tier erwischt bei Nacht, ist das ja der Klassiker, ein Marderbiss, Kurzschluss, solche Geschichten, also alle die Dinge, die Schäden an deinem eigenen Fahrzeug verursachen, aber du keinen direkten Einfluss darauf hattest.
Okay, und Vollkasko?
Das ist dann die Stufe nochmal oben drauf. Da sind dann die selbstverschuldeten Dinge. Also du bist vom Baum gefahren, in den Graben, hast dich überschlagen, whatever. Bei Teilkasko und bei Vollkasko geht es um die Schäden an deinem Fahrzeug, bei der Haftpflicht dem anderen gegenüber. Und ob du das nun versichern wirst oder nicht, Haftpflicht ist Pflicht und Teilkasko oder Vollkasko kannst du dann selbst überlegen, wie wichtig dir das ist. Man kann das auch noch ein bisschen günstiger gestalten, indem man zum Beispiel sagt, ich habe da eine Selbstbeteiligung, also im Fall der Fälle werden die ersten x Euro von mir selbst übernommen und dann darüber hinaus das. Der Schaden wird dann von der Versicherung übernommen. Kannst dir vorstellen, klar, je höher die Selbstbeteiligung oder der Selbstbehalt, desto günstiger der Beitrag. Und da kommt ganz oft dann die Frage auf, so der Klassiker, okay, Neufahrzeug macht auf jeden Fall Sinn, Vollkasko zu versichern. Also wenn ich selber direkt nach dem Kauf von Baum setze, dass der teure Wert mir ersetzt wird. Aber wo ist die Grenze? Bis zu welchem Fahrzeugwert sollte ich das denn machen? Denn das Gute ist, je geringer der Fahrzeugwert, also je älter das Auto, desto günstiger wird auch eine Vollkaskoversicherung. Also deswegen kann man die ruhig länger laufen lassen, als man denkt. Kann man sich einfach mal ausrechnen, was würde mich das extra kosten, das zu versichern. Mein Tipp ist einfach zu überlegen, okay, was ist das Fahrzeug aktuell noch wert? Und wenn dieser Wert selbst verschuldet weg wäre, ist das dann egal für dich oder trotzdem finanziell merkbar und du hättest es gerne ersetzt? Also deswegen, aus meiner Sicht, kann es auch schon mal Sinn machen, auch noch ein Auto, was 3.000 Euro nur noch an Wert hat, Vollkasko zu versichern, weil wenn diese 3.000 Euro trotzdem viel für dich sind und du sagst, ja, es ist nicht egal, ob ich die noch habe oder nicht, weil ich mir das vielleicht schwierig leisten kann, ein neues Fahrzeug zu kaufen dann macht es auch Sinn, das noch Vollkasko zu versichern. Vor allen Dingen deswegen, wie wir gerade schon gehört haben, weil es dann eh nur noch ganz, ganz wenig extra kostet. Und wenn man sagt, oh nö, das ist egal, dann macht man das ab einem gewissen Fahrzeugalter vielleicht nur noch Teilkasko versichert oder dann vielleicht sogar nur noch Haftpflicht. Kann man im Dialog mit seinem Versicherungsansprechpartner da auf jeden Fall mal durchrechnen, die verschiedenen Szenarien, was das mehr oder weniger kostet, auch mit verschiedenen Selbstbehalten. Da auf jeden Fall, wo wir gerade beim Thema sind, Ansprechpartner, ganz, ganz wichtig, sollte man jetzt nicht einfach das wahllos bei irgendeiner Versicherung machen, sondern da darf man schon vergleichen, weil die Leistungen bei Kfz-Versicherung nahezu identisch sind bei allen Anbietern. Kleine Nuancen sind da unterschiedlich. Darauf kommt es aber im Zweifelsfall gar nicht so an, aber die Beiträge sind enorm unterschiedlich. Also es kann sein, dass die gleiche Versicherung bei dem einen Anbieter 1.500 Euro im Jahr kostet und beim anderen nur noch 800. Und das ist halt dann schon wirklich viel Geld und dann sollte man ja vielleicht lieber bei dem günstigeren die höhere Absicherung, zum Beispiel auch über Vollkasko nachdenken, als bei dem, wo man sagt, ich mache da pauschal alles und dann da halt weniger Leistung haben. Also da macht Vergleichen bzw. jemanden beauftragen, es zu vergleichen, definitiv Sinn.
Okay, gut. So viel erstmal dazu. Das ist soweit verständlich. Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko und hat natürlich einen verschiedenen Preis und eine verschiedene Deckung. Was immer noch ein Thema ist, was häufig zu Fragen führt, ist der Begriff Schadensfreiheitsklassen. Was meint denn das und was hat das für Auswirkungen auf meinen Vertrag?
Ja, das habe ich am Anfang tatsächlich als 18-Jähriger auch erstmal nicht kapiert. Deswegen gerne mal der Versuch, das verständlich für jeden darzulegen. Es gibt grundsätzlich Faktoren, die beeinflussen, was kostet meine Versicherung. Einmal ist das die Region, wo ich wohne. Also wenn ich in der Stadt wohne, in der großen, ist es meistens so, dass da mehr Unfälle passieren als irgendwo auf dem Land. Deswegen ist diese Regionalklasse dann höher meistens. Dann natürlich das Fahrzeug. Fahrzeuge werden auch in unterschiedliche Schadenkategorien einsortiert. Und wenn du günstig ein Auto versichern willst, dann solltest du möglichst keins haben, was viele Fahranfänger fahren. So ein Klassiker ist so ein Golf, ein älterer. Weil da viele Unfälle mit passieren, ist es dann auch schon mal teurer als vielleicht ein vergleichbares Auto in der Kategorie von einem anderen Hersteller. Und dann hast du, was du gerade schon gesagt hast, noch die Schadensfreiheitsklasse. Und das bedeutet, du wirst danach einsortiert, wie unfallfrei du fährst, nennen wir es mal. Das Problem ist, wenn du das erste Mal eine Versicherung abschließt, dann hast du noch keine Schadenhistorie für eine Versicherung und fängst erstmal an bei null. Du hast null schadenfreie Jahre. Und für jedes Jahr, wo du dann weiter erfolgreich Auto fährst, ohne einen Unfall zu verursachen, kommst du dann eine schadensfreie Klasse weiter. Hast du auch schon wahrscheinlich von gehört. Nach dieser Frage, ja, welche SF-Klasse hast du denn? Also SF5 heißt zum Beispiel, du hast schon 5 schadenfreie Jahre. Und je mehr schadenfreie Jahre du hast, desto günstiger wird deine Versicherung. Das bewegt sich dann auf die Prozente aus. Also auf den Basisbeitrag kriegst du dann einen Rabatt. Wichtig ist, dass man nicht sagt, ja, ich bin jetzt gerade bei 30%, denn diese 30% kommen eigentlich von der Schadenfreiheitsklasse, die du hast. Wenn du eine Versicherung berechnest oder zu einer anderen Versicherung gehst, dann gibst du aber die SF-Klasse an und es kann sein, dass diese Versicherung dir dann aber einen etwas anderen Prozentsatz gibt. Deswegen immer an der SF-Klasse orientieren, nicht an den Prozenten, die sind nicht immer identisch. Und aus Marketinggründen ist es manchmal auch so, dass wenn du zu einer Versicherung gehst, du hast jetzt 10 freie Jahre, dass die sagen, oh, weißt du was, du bist uns so wichtig, dir geben wir mal SF13, also kriegst 3 Jahre dazu geschenkt. Das klingt dann so, als ob man die dann für immer hat, das ist aber nicht so, die hat man nur bei dieser einen Versicherung. Geht man dann zu einer anderen Versicherung, dann sagen die einem trotzdem nur, du hast jetzt nur 10 Jahre unfallfrei und das ist das, was du bei der nächsten Versicherung wieder angeben kannst. Und so ein bisschen marketingtechnisch ist das clever gemacht. Man denkt dann, na dann bleibe ich lieber bei der Versicherung, die mir diese SF13 gibt. Da habe ich ja mehr davon. Aber man sollte jetzt nicht dahin gehen, dass man sagt, ich vergleiche SF-Klassen und gehe zu der Versicherung, wo ich noch ein paar Jahre geschenkt bekomme, sondern logischerweise, wenn man drüber nachdenkt, auch total klar, weil man macht das nicht immer. Ich gehe natürlich zu der Versicherung, wo der Beitrag am günstigsten ist. Und ich bin ja lieber bei der Versicherung, die günstiger ist mit SF10, als die, die teurer ist mit SF13, auch wenn SF13 teurer klingt. Also vieles da ist schon echt Marketing und so ein bisschen Bauernfängerei. Muss man so ein bisschen lernen, von oben drauf zu gucken. Dann fängt man daran, da auch an, darüber zu lächeln. Oder halt, man hat einen Ansprechpartner, der einem das so ein bisschen erklärt. So.
Und okay, gut, aber es hat, glaube ich, schon mal ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht, ja?
Ja, und jetzt, vielleicht wird es wieder ein ganz kleines bisschen komplizierter noch. Man kann diese SF-Klassen auch übertragen. Also Beispiel, ich habe die SF-Klasse 30 und du willst das erste Mal ein Auto anmelden und sagst, Bro, wenn ich jetzt eins anmelde, dann starte ich ja bei SF0. Dann kann ich auch sagen, okay, Amelie, ich übertrage dir meine SF-Klasse, dann hast du die SF30, ich aber keine mehr. Wenn du dann aber erst 5 Jahre einen Führerschein hast, dann kannst du diese SF30 nicht vollständig von mir bekommen, sondern dann würden von diesen 30 schadenfreien Jahren, die ich dann mal irgendwann zusammengefahren habe, bei dir nur noch 5 ankommen und die restlichen 25 verfallen. Und man kann das auch nicht wahllos machen, also man kann das innerhalb der Familie machen oder mal einen Lebenspartner, aber man kann es nicht einfach an den unbekannten Nachbarn übertragen. Aber da sollte man auch drüber nachdenken, die intelligent auch innerhalb zum Beispiel eines Familienverbundes hin und her zu schieben und dann auf die grundsätzlich teuersten Fahrzeuge natürlich die höchste SF-Klasse zu packen. Wenn man mehrere hat, ist es auch so, kannst du dir vorstellen, wie du hast verschiedene Züge, die unterschiedlich parallel unabhängig voneinander laufen. Also mit 18 meldest du das erste Auto an, mit 20 das zweite. Dann hat das, was jetzt schon 3 Jahre läuft, schon die SF3. Das zweite Auto fängt aber wieder unabhängig davon an, wieder bei 0. Und dann kann man die einzelnen hin und her schieben. Also das macht man am besten im Dialog zu überlegen, bei mehreren Autos, wem gebe ich dann was und wie verteile ich das. Aber das kann man schon auch machen. Also weiß man nur oft gar nicht. Und da vielleicht auch noch ein Tipp. Es macht tatsächlich total Sinn, frühestmöglich dann schon mal ein Fahrzeug anzumelden im Leben, damit du möglichst schnell viele schadenfreie Jahre ansammelst, um dann später, wenn du vielleicht dann wirklich mal ein teures Auto hast, auch einen hohen Rabatt zu bekommen, weil du eben eine hohe Schadensfreiheitsklasse hast. Also es kann sinnvoll sein, zum Beispiel mit 15 oder 16 schon ein kleines Motorrad anzumelden. Einfach, selbst wenn man es gar nicht fährt, lieber mal, warum Motorrad? Weil da sind die Versicherungen super günstig, diese SF schon mitlaufen lassen, um dann später, wenn man dann vielleicht mit 20 ein Auto anmeldet, nicht mit der SF0 zu starten, sondern vielleicht schon mit SF5. Und das kann sein, dass du dann schon mal 30, 40% bei manchen Versicherungen im Beitrag sparst.
Okay, ja, auch nochmal ein guter Tipp. Und dann würde ich sagen, eine abschließende Frage noch. Jetzt habe ich ja eingangs schon gesagt, November ist immer der Kfz-Monat. Das hat offensichtlich damit zu tun, dass zum 1.1. die meisten Kfz-Versicherungen oder alle Kfz-Versicherungen offensichtlich neu starten oder der Versicherungszyklus neu beginnt. Kann man das so pauschal sagen, dass alle Kfz-Versicherungen starten zum 1.1.? Oder was ist denn, wenn ich mein Auto, ja, keine Ahnung, im Mai anmelde, dann versichere ich es ja auch im Mai. Dementsprechend habe ich doch dann auch im Mai Versicherungsbeginn und auch Versicherungsende, oder?
Alles, was du gesagt hast, ist nahezu korrekt. Also grundsätzlich erstmal meldest du ja nicht ein Auto immer zum 1.1. an, wenn du es dir im Februar kaufst, genau. Du willst ja nicht erstmal 10 Monate warten. Das heißt, ein Auto beginnt natürlich in der Versicherung dann, wenn du es zulässt. Und bei so einer Versicherung übrigens, haben wir gerade auch gar nicht gesagt, es funktioniert so, du kannst ein Auto nur zulassen bei der Zulassungsstelle, wenn man nachweist, dass auch eine Versicherung besteht, weil es ja diese eben entsprechend Pflichtversicherung ist. Für den Prozess sprichst du vorher mit deinem Versicherungsmenschen der Wahl, er rechnet das durch, du entscheidest dich für einen Tarif und dann gibt er dir eine Nummer, eine sogenannte elektronische Versicherungsbestätigungsnummer und die sagst du dann bei der Zulassungsstelle und dann wissen die, ah okay, die prüfen die Nummer, das Auto ist versichert, dann können wir es auch zulassen. Und das passiert natürlich unterjährig, wenn du es zulassen willst, aber diese Versicherung läuft dann selten, wie bei anderen Versicherungen, immer genau ein Jahr und verlängert sich, sondern hat meistens eine sogenannte abweichende Hauptfälligkeit. Meistens, wie du es gerade schon gesagt hast, ist das dann der 1.1. bei ungefähr 90% der Versicherung. Das heißt, wenn die Autoversicherung zum Beispiel unterjährig am 1.2. beginnt, dann läuft sie erstmal vom 1.2. bis 31.12. und dann läuft sie immer genau ein Jahr vom 1.1. Und weil das so ist, ist halt dieses große Versicherungsthema meistens im November. Warum? Weil wir nämlich einen Monat Kündigungsfrist haben. Und vom 31.12. Monat rückwärts sind wir beim 30.11. Und deswegen werden im Oktober und im November so viele Autoversicherungen gerechnet. Und das Thema ist überall in der Werbung, an jeder Plakatwand. Manche Versicherer haben da aber keinen Bock mehr drauf. Deswegen haben die nicht mehr diese Laufzeit vom 1.1. ein Jahr, sondern die sind halt dann immer unterjährig, so wie sie gestartet sind. Also über den Daumen würde ich sagen, so 90% der Tarife, die laufen immer ab dem 1.1. und haben dementsprechend die Kündigungsfrist Ende November. Manche aber auch nicht, das sieht man halt in seinen Unterlagen. Auf jeden Fall macht es schon Sinn, mindestens alle 2 Jahre, vielleicht sogar jedes Jahr, einfach mal ganz kurz das durchzurechnen. Wo stehe ich da denn jetzt gerade? Warum ist das so? Weil die Beiträge stark variieren von den Versicherungen und das Vergleichen da manchmal mehrere 100 Euro Beitrag pro Jahr an Ersparnis bedeutet, kann man auch einfach seinem unabhängigen Finanzberater geben, dann rechnet er das für einen durch oder wer mag, kann uns auch einfach ein Foto von seiner aktuellen Versicherung mal zumelden, dann rechnen wir das auch mal durch. Also da staubt man manchmal, was man an Geld sparen kann. Und viele Versicherungen machen das so, dass sie mal in einem Jahr besonders günstig sind, um dann viele neue Kunden zu gewinnen und diesen neuen Kunden dann neue andere Versicherungsprodukte auch noch schmackhaft machen zu wollen. Also es ist eine Kundengewinnungsstrategie, Kfz. Das ist auf jeden Fall eine Strategie, wo Menschen, warum auch immer, sehr kostensensibel sind und darüber dann manchmal auch gar nicht unbedingt Gewinn für die Versicherung entstehen soll, aber man dann halt noch Folgegeschäft akquirieren will. Man nennt das auch Cross-Selling. Deswegen sollte man ein bisschen aufpassen, wenn man bei Kfz dann unterwegs ist und zu einer neuen Versicherung sich motivieren lässt, dass man dann nicht automatisch dann noch alles an mögliche andere da abschließt, weil das ist eigentlich deren Ziel, wie es eigentlich funktionieren soll. Und ist auch, also zum Beispiel für meine Kunden mache ich das so, ich habe die Daten bei mir in meinem System gespeichert und wenn das jemand neu berechnet haben will, dann muss ich einfach nur einmal im Jahr wieder auf neu berechnen klicken und dann sieht man durch den Wechsel, welche Gesellschaft in dem da Jahr da gerade wieder interessant ist und dann ist es ein Mini-Aufwand, das einmal zu tauschen und so spart man wieder ein bisschen Geld und das Geld kann man dann ja wieder eher für einen Urlaub ausgeben oder natürlich auch gerne in sein Depot packen und dadurch dann noch ein zusätzliches, wenn man so will, for free Vermögen aufzubauen, weil man ja das Geld sonst auch nicht gehabt hätte.
Das stimmt. Gut, dann lass uns doch das Megathema Kfz abschließen, wobei ich habe schon gemerkt, du bist ein bisschen aufgeblüht. Und lass uns über dein Auto sprechen. Wie sichert man denn ein Expeditionsmobil ab in der Kfz-Versicherung?
Ah, okay, genau. Also ich habe ja auch mehrere Autos, aber in dem Fall meinst du das Expeditionsmobil, also das Fahrzeug, mit dem ich in Südamerika die Länder erkunde. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil auf der einen Seite fällt das in die Kategorie Wohnmobil, man mag es kaum glauben. Wohnmobile sind sehr günstig zu versichern. Auf der anderen Seite ist es dann doch eher ein Spezialwohnmobil und viele Versicherer wollen das nicht. Also dann braucht man da wirklich auch einen Spezialansprechpartner, weil nur ganz wenige Anbieter das überhaupt machen wollen und das Risiko kalkulieren wollen. Und dann ist es auch so, dass die meisten Gegenden, mit dem, wo man unterwegs ist, dann auch nicht versichert werden. Also nach meinem Kenntnisstand gibt es überhaupt nur zwei Versicherer, die ein solches Fahrzeug, was ja erstens sehr speziell ist, zweitens auch einen anderen Wert darstellt und drittens natürlich auch einem hohen Risiko ausgesetzt ist. Es gibt nur zwei Versicherer, die das überhaupt weltweit versichern. Die allermeisten sagen, es ist nur in Europa oder nur Europa und nördliches Afrika oder ähnliches versichert. Oder wenn man dann nochmal ein bisschen in Zivilisationen in Asien fahren will, dann erhöht sich nochmal die Versicherungsprämie um das drei- oder vierfache. Aber weltweit ist super, super schwierig und ich habe da auch schon echt spannende Schadenvorgänge gehört. Also der Klassiker ist natürlich, das Ding fällt einfach irgendwo einen Berg runter und fällt ein paar hundert Meter runter. Klar, aber ein Fall zum Beispiel ist, es ist tatsächlich, da sind wir auch schon drüber gefahren, habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt, sind Fahrzeuge auf einer Salzkruste auf einem Salzsee eingebrochen und mussten geborgen werden. Oder ein anderer Fall, also natürlich geht es auch immer darum, das Fahrzeug seinen Freunden und Bekannten auf coolen Fotos zu zeigen oder auf Instagram zu posten. Und da ist ein Besitzer von einem Expeditionsmobil auf einen Steg gefahren von einem See und wollte dann das Foto machen auf dem Holzsteg. Und naja, den Rest kannst du dir, glaube ich, denken, was dann passiert ist. Weil Holzstege natürlich dafür gedacht sind, dass man da zu Fuß drauf geht. Und dann ist das Fahrzeug halt mal schwimmen gegangen. So. Und das sind natürlich alles so Dinge, die ein Versicherer dann nicht so gerne trägt. Und was das dann schwierig macht, das überhaupt zu versichern. Ne?
Ja, okay. Das heißt, du hast jetzt keine Absicherung für dein Auto?
In unserem Fall ist es tatsächlich so, ich will das, glaube ich, gar nicht laut hier sagen, aber wir haben uns dafür entschieden, einen Anbieter zu haben, der das eben nicht weltweit versichert und Südamerika gar nicht versichert, weil das einfach so unfassbar teuer ist, wenn man diese weltweit Coverage hat, dass es in keinem Verhältnis steht. Also wir sprechen da wirklich über mehrere 10.000 Euro im Jahr.
Wahnsinn.
Ich aber auch nicht so oft drüber nachdenken mag, weil wenn wir das Ding dann auch mal irgendwo die Klippe runterschmeißen sollten, ist es auch nicht so cool, ja. Also ist es weder dann fürs Fahrzeug cool, noch für den Geldbeutel. Aber ja, deswegen sollte man Expeditionsmobil auch nicht unbedingt fahren, wenn das Geld nur für das Fahrzeug da ist, sondern wie eigentlich bei allen Ausgaben, jetzt gebe ich schon wieder einen Finanztipp, ne? Also alle Luxusausgaben sollte man nur dann tätigen, wenn man diese Luxusausgabe auch zwei bis drei oder viermal bezahlen kann. Weil wenn, klassisches Beispiel, du irgendwie dein Lieblings-Porsche kaufst für 200.000 Euro und 200.000 Euro besitzt, dann ist es nicht so lustig, wenn damit irgendwas passiert. Also für alle Luxusausgaben gilt, wenn du für 200.000 einen Porsche kaufst, dann solltest du mindestens 400.000, besser 600.000 auf der Seite haben, damit das nicht einen großen Anteil daran ausmacht, ja.
Okay. Gut. Jo, Julian, dann Dankeschön für die Einblicke. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns von den Zuschauern mit unseren ganz bekannten Worten. Keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder.
Und dein Julian Krüger. Danke fürs Reinhören. Bis zur nächsten Folge.